Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Bei euch ist jetzt Vormittag, bei mir ist noch am Morgen. Wir hatten gerade eine wunderbare Frühmorgengebetszeit. Und es gibt wahrscheinlich nichts Schöneres, als nach dem Gebet dann das Wort Gottes zu verkündigen. Und ja, ich möchte euch einladen, wir sind ja bei mir, oder ich bin in der Predigtreihe das Wesen Gottes, und wir kommen heute zur ersten Eigenschaft Gottes, die wir uns näher anschauen wollen. Und ich möchte euch einladen, zum Anfang vor dem Gebet aufzuschlagen, Kolosser 1, die Verse 15 bis 17, die möchte ich zum Anfang der Predigt stellen und dann noch mit euch beten. Kolosser 1, Verse 15 bis 17, und der Apostel Paulus schreibt dort über Jesus, unseren Gott. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Lobpreis, den der Apostel Paulus über dich ausspricht. Du bist Gott und du hast alles. Du warst von Ewigkeit, du wirst in Ewigkeit sein und du hast keinerlei Mangel. Alles Leben ist durch dich entstanden. Und ich bitte dich, dass du jetzt ja diese kommende halbe Stunde gebrauchst, um zu unseren Herzen zu reden, dass du, Geist Gottes, unsere Herzen bewegst und sie öffnest und dass du Gott groß machst in unserer Mitte. Dass wir neu sehen, was für einen wunderbaren und herrlichen Gott wir haben, der unabhängig ist, der alles besitzt und dennoch, obwohl er alles hat, sich nach uns ausstreckt und sich nach unserer Liebe sehnt. Welch ein großes Geheimnis, Herr, und ich bitte dich, dass du es uns heute offenbarst an diesem Morgen, Herr. Ich mache mich abhängig von dir und bitte dich, dass du meine Worte gebrauchst und Jesus verherrlichst. Amen. Ja, wie ich schon gesagt habe, wir befinden uns bei mir in einer Predigtreihe rund um das Wesen Gottes, um Gott zu erkennen. Und ich habe die letzten zwei Predigten, könnt ihr euch bei YouTube anschauen, empfehle ich auch, so eine Grundlage gebildet, warum ist es wichtig, Gott zu erkennen. Nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung für die, die es noch nicht gehört haben. Es ist deshalb wichtig, Gott zu erkennen, weil er unser großer Lohn ist. Wenn wir Gott kennen, wenn wir sein Wesen kennen, werden wir zu unserer Bestimmung kommen, werden wir unseren Lebenssinn finden, werden wir in eine Fülle kommen, in eine Freude kommen, die uns nichts anderes geben kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gott erkennen, so wie ihn uns die Schrift offenbart. Und es ist auch deshalb wichtig, Gott zu erkennen, weil ja, er hat mit jedem von uns einen anderen Weg. Kein christlicher Lebensweg ist gleich wie der andere. Aber der Gott, den wir haben, der ist der gleiche und der verändert sich nicht und der steht hinter diesen Lebenswegen. Und deswegen ist es so wichtig, den zu kennen, den Regisseur hinter unserem Leben, dass wir auch in Situationen, die wir vielleicht nicht verstehen, wenn die Leitfrage aufkommen oder andere Dinge, dass wir wissen, wer dahinter steht und dass wir einen durch und durch guten Gott haben. Und in der letzten Predigt bin ich dann darauf angegangen, nochmal theologisch das mehr zu fundieren, warum es wichtig ist, Gott zu erkennen. Und es ist deshalb wichtig, wie ich schon gerade gesagt habe, aber auch, weil es von uns fordert. Der Psalmist sagt, mein Herz hält dir vor deine Worte, Gott. Sucht mein Angesicht. Das sind die Worte Gottes. Und dann sagt der Psalmist, dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Gott will, dass wir ihn suchen. Gott will, dass wir ihn kennenlernen, denn alles, denn das, was wir über Gott denken, wie wir ihn sehen, ist das Lebensfundament, auf dem alles andere aufbaut. Unser Denken, unser Handeln, unser Reden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine richtige Sicht haben auf Gott. Und dann habe ich noch gesagt, was es bedeutet, Gott zu erkennen. Und es ist viel mehr als einfach nur die Bibel zu kennen und was die Bibel über Gott sagt. Es ist mehr als Kopfwissen. Es ist eine Offenbarung, die wir bekommen in der Begegnung mit ihm, weil bei Gott geht es nicht um Studium allein, um Wissen allein, das sind alles gute Dinge und wichtige Dinge, aber es geht um eine Beziehung zu ihm und du kannst wenig über ihn wissen, aber trotzdem ihn kennen. Und ein dritter Punkt war, wie können wir Gott erkennen? Und vor allen Dingen, indem wir Zeit in seinem Wort verbringen, indem wir mit dem Heiligen Geist uns abhängig machen vom Heiligen Geist, indem wir im Gebet sind. All diese Dinge. Hört es euch nochmal an, ist wichtig. Und mir ist es wichtig zu sagen, auch wenn wir jetzt in diese erste Eigenschaft Gottes gehen, all das, was ich hier erzähle, ist ja vor allen Dingen Wissen. Ich kann euch nicht Gottes Erkenntnis geben, sondern ihr selbst seid dazu aufgefordert, in euer Gebetskämmerlein zu gehen, das Wort Gottes in die Hand zu nehmen und darüber nachzusinnen, es vor Gott vor Augen zu halten, sein Angesicht zu suchen. Das kann ich nicht tun, das kann nicht euer Ehepartner tun oder sonst wer. Ihr selbst seid dafür verantwortlich, Gott zu suchen. Und ich gebe euch mit den Predigten Hilfestellungen, die ihr mit hineinnehmen könnt in diese Zeit. Und ich werde einige Bibelstellen jetzt auch nennen. Und ich habe auch unter das Video noch ein paar Bibelstellen geschrieben, die jetzt nicht hier erwähnt werden. Einfach, dass ihr Nahrung habt, dass ihr Substanz habt, die ihr mitnehmen könnt in eurer Zeit mit Gott und worüber ihr euch auch austauschen könnt. Heute, wie gesagt, erste Eigenschaft Gottes. Und ich habe mir eine Eigenschaft gewählt, die vielleicht nicht so oft verkündigt wird, die auch nicht so bekannt ist. Und ich habe die Predigt genannt, der unabhängige Gott. Der unabhängige Gott. Und ich will zwei Punkte beleuchten. Zum einen, was bedeutet es, dass Gott unabhängig ist von seiner Schöpfung? Oder man kann auch sagen, er ist selbstgenugsam, er ist in sich selbst genug. Und was hat das für Konsequenzen für uns als Menschen? Warum ist das eine gute Botschaft, dass Gott unabhängig ist von seiner Schöpfung? Und ich möchte euch zum Anfang einladen, einen Bibeltext aufzuschlagen, ein Vers nur. Steht im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 26. Johannes 5, Vers 26. Und da schreibt der Evangelist, das sagt Jesus selbst, denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und das ist eine wunderbare Definition, was es bedeutet, dass Gott unabhängig ist. Er selbst ist das Leben. Er selbst hat das Leben. Jedes Geschöpf, du und ich, wir haben Leben empfangen, wir haben es uns nicht selbst gegeben, aber Gott selbst hat das Leben. Jesus selbst sagt auch, er ist die Quelle des Lebens, die bis in die Ewigkeit fließt. Und das bedeutet es, dass Gott unabhängig ist. Und der theologische Fachbegriff, kannte ich vor der Predigt auch noch nicht, aber ich will ihn euch mitgeben, ist Aseität. A-S-E-I-T-E-T, schweres Wort. Leitet sich aus dem lateinischen Asse ab und das bedeutet einfach so viel wie, dass ein Wesen sein Sein nicht von irgendwo anders herbekommen hat, sondern dass dieses Wesen unbedingt ist. Es sind keine Bedingungen nötig, damit dieses Wesen existieren kann. So, und wenn du darüber nachdenkst, bei dir waren viele Bedingungen nötig, dass zum einen, dass deine Eltern sich kennengelernt haben und sich lieb hatten und zum anderen, dass Gott dich wollte. Und das sind die Grundvoraussetzungen, dass du überhaupt in Stein stehen konntest. Aber Gott war schon immer. Er hat das Leben schon in sich und das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Das können wir nicht greifen. Aber es ist wahr und es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen malen. Gott hat das Leben und er hat es nirgendwo herbekommen. Und das bedeutet auch, dass Gott schon immer so war, wie er jetzt ist. Dass die Bibel sagt uns das, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Auch das ist etwas, was unser Denken übersteigt. Aber wir Christen denken manchmal, wir müssten Gott irgendwas geben, damit wir etwas in ihm ausfüllen, was er noch nicht hat. Aber das ist eine Lüge, weil wenn wir Menschen das könnten, wenn wir ihm irgendwas geben könnten, wenn wir ein Bedürfnis von ihm, einen Mangel von ihm stillen könnten, dann würde es bedeuten, dass wir eigentlich Gott sind, weil wir einem Gott etwas geben könnten, was er nicht hat. Aber das funktioniert nicht. Ja, rein theologisch ist das nicht möglich. Und das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Gott empfängt immer nur von uns das, was er uns selbst gegeben hat. In In Offenbarung 4, Vers 11 schreibt Johannes, oder er sieht diese, hat diese Vision vom Himmel: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch dein Willen sind und wurden sie geschaffen. Gott empfängt Ruhm, Ehre, Macht von uns. Obwohl er es schon besitzt, also er gibt uns Macht, er gibt uns Einflussbereiche, und wir erkennen aber, und das ist christliches Leben, dass nur einer damit umgehen kann und dass nur einem diese Macht gebührt und dass diese Macht nicht aus uns herauskommt und dass wir die Tollen sind, sondern dass Gott der Wunderbare ist und wir bringen ihm den Ruhm, die Ehre und die Macht zurück, denn von ihm haben wir alles bekommen. Und wenn wir Dinge für Gott tun in unserer Nachfolge, dann tun wir das immer mit Ressourcen, die er uns zur Verfügung gestellt hat und die nicht wir uns erarbeitet haben. Und am Ende ist das auch Lobpreis, dass wir das Gott bringen, was ihm gebührt. Ihm gebührt alles, denn er hat alles geschaffen. Und wir haben es gerade gelesen, Gott hat nicht Dinge gemacht, er hat nicht die Schöpfung gemacht, weil er einen Mangel hatte, weil er noch irgendwas brauchte, weil ihm irgendwas gefehlt hat, sondern er hat uns gemacht, er hat diese Welt geschaffen, weil er es wollte. Durch deinen Willen sind alle Dinge geschaffen. So konnten wir das in Offenbarung lesen. Und es ist wichtig, dass wir Christen diese Lehre von diesem vollkommen genugsamen und unabhängigen Gott ergreifen und verstehen. Denn häufig, vielleicht wird das nicht so bewusst gesagt, aber suggerieren wir ein Stück weit in Predigten oder in Evangelisation oder wo auch immer, dass Gott bedürftig ist, dass ihm irgendwas fehlt, dass Gott machtlos ist, wenn wir ihm nicht helfen, dass er nicht zu seinem Ziel kommt. Und so viel Missbrauch wurde da auch schon, geistlicher Missbrauch an Menschen verübt, was ich da auch schon gehört habe. Es ist schrecklich. Und ich glaube und ich weiß es, dass das Lügen sind, weil es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Gott braucht nichts und Gott muss auch nicht irgendein Bedürfnis gestillt bekommen. Er ist nicht abhängig von mir. Es ist etwas anderes. Es heißt nicht, dass er nicht mich will oder dass er nicht mit mir kooperieren will. Das ist eine komplett andere Sache. Aber heute geht es ja vor allen Dingen um die Unabhängigkeit Gottes. Aber er will mit mir kooperieren, aber er sitzt nicht beleidigt in der Ecke, wenn ich sage, ich mache das jetzt nicht oder so. Er findet auch andere Leute, mit denen er kooperieren kann. Aber was auch wichtig ist zu verstehen, Gott ist nicht irgendwie so ein Gott, der ganz weit weg ist, und ihm macht das schon Trauer, wenn wir sagen, wir wollen das nicht, weil er weiß, unsere größte Freude finden wir, wenn wir mit ihm zusammen Beziehungen haben, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir für ihn leben. Aber gleichzeitig ist er auch vollkommen glücklich in sich selbst. So, für uns ist das schwer zu ergreifen, dass Gott trauern kann und auf der anderen Seite vollkommen glücklich ist. Aber das ist auch wichtig, dass wir das im Hinterkopf halten, dass Gott nicht ein kalter Gott ist, dem alles total egal ist. Das stimmt auf keinen Fall. Aber das Problem ist, was aus dieser Lehre entsteht, dass wenn Gott zu bedürftig dargestellt wird, ist am Ende, dass eigentlich es umgedreht wird, wie es uns die Bibel sagt, nämlich dass Gott vom Menschen abhängig ist und nicht der Mensch von Gott abhängig ist. Aber so können wir es lesen, und wenn du mit Jesus gehst, wirst du das wissen, dass du von Gott abhängig bist und nicht andersrum. Du brauchst ihn. Du alleine wirst in ihm Fülle finden. Nur er allein kann deinen Mangel stillen. Denn er besitzt alles. Er hat alles. Und ich will euch das noch mit einer Bibelstelle belegen. Apostelgeschichte 17, Verse 24 bis 25. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Eindeutiger geht's nicht. Gott benötigt nichts. Er gibt alles. Und wir bringen es ihm zurück. Auch die Liebe, die wir ihm geben, wenn wir ihn lieben, die kommt zuallererst von ihm. Er hat uns zuerst geliebt. Gott ist der Startpunkt. Und man sagt das auch theologisch, er ist transzendent, er ist nicht abhängig von seiner Schöpfung, er steht über der Schöpfung. Und wir Menschen, da sagt man, wir sind immanent, das heißt, wir sind die ganze Zeit abhängig von unserem Schöpfer. Wenn er sagt, mein Herz hört aufzuschlagen, dann hört es aufzuschlagen. Mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag bin ich abhängig von ihm, und allein das sollte mich demütig werden lassen, wie ich Gott betrachte, und zu erkennen, dass alles von ihm kommt. Römer 11, 36. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und wenn ich das jetzt hier euch so erzähle, dass Gott so unabhängig ist von der Schöpfung, da kommt wahrscheinlich in eurem Hinterkopf die Frage auf, ja, warum hat Gott denn dann überhaupt diese Erde geschaffen? Warum hat er mich gemacht? Und da kann man jetzt viel drüber erzählen, ist jetzt nicht Bestandteil dieser Predigt. Vielleicht zwei, drei Gedanken dazu, was die Bibel uns dazu sagt. Wir müssen verstehen, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Also eine wichtige Lehre, oder wie man das auch sagen will, gibt es unterschiedliche Ausdrücke. Das heißt, Gott war schon immer in Gemeinschaft. Deswegen können wir auch sagen, Gott ist Liebe, im Gegensatz zu den Muslimen, die sagen, ja, er ist nur eine Person, aber wir glauben, dass unser Gott ein Gott ist mit drei Personen und dass er deshalb von Ewigkeit her in dieser Liebesbeziehung ist und vollkommen glücklich. Und das ist die perfekte Ausdrucksform davon, was Gemeinschaft bedeutet, was Einheit bedeutet. Und Gott wollte uns Anteil geben an dieser herrlichen Gemeinschaft und wollte uns zeigen, wie schön das ist. Und er wollte Menschen, diese Geschöpfen, diese Möglichkeit geben, das Größte im Universum kennenzulernen, nämlich Gott selbst. Und die Bibel sagt es, und er will Gemeinschaft mit uns haben. Im ersten lest die Schöpfungsgeschichte, da steht es, dass Gott hat das nicht aus Spaß gemacht, er wollte es. Gott wollte Menschen. Und auch seine Schöpfung, wenn ihr in der Natur seid, oder auch wenn ihr Menschen betrachtet, sind ein Ausdruck seiner Herrlichkeit. Man sich mal näher beschäftigt mit einzelnen Bestandteilen des Körpers, mit dem Auge oder mit Zellen, dann sieht man, wie krass das ist. Und das ist nur ein Abglanz seiner Herrlichkeit, aber es zeigt uns, dass es einen Schöpfer gibt. Und man muss auch einfach sagen, Gott hat einfach Freude daran, zu schaffen. Wir Menschen haben Freude zu schaffen, und Gott, von dem wir kommen, hat Freude am Schaffen. In der Schöpfungsgeschichte steht, es ist sehr gut. Er freut sich über das, was er gemacht hat. Das nur ganz kurz dazu. Und aus dieser Tatsache heraus, dass Gott alles hat, und dass er nichts braucht und dennoch die Welt und dich geschaffen hat, ergeben sich für uns wunderbare Nachrichten oder Wahrheiten. Und das ist der letzte Punkt, der zweite Punkt. Warum ist das, dass Gott unabhängig ist von der Schöpfung, eine gute Nachricht für uns? Noch fünf kleine Punkte zum Abschluss. Erstens, es zeigt uns, was wahre Liebe ist, und es zeigt uns auch unsere Bedeutsamkeit. Lass uns mal aufschlagen, 5. Mose 10, die Verse 14 bis 15. Und da schreibt Mose, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel, erstaunliche Formulierung, und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn. Also immer wieder, alles, Gott hat alles. Deinem Gott. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte. Und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwähnt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. Diese Worte, die Mose hier zum Volk Israel sagt, die gelten auch uns, die wir Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser angenommen haben. Wenn du mit Jesus gehst, wenn Jesus in dir lebt, wenn du eine neue Schöpfung bist, liegt Gottes Wohlgefallen auf dir, ohne dass du irgendetwas dafür geleistet hast. Ein Gott, der alles besitzt, hat sein Wohlgefallen auf dich gelegt. Und er will mit dir Beziehung haben. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Unsere Liebesbeziehungen sind so angelegt, dass wir einander benötigen. Auch in der Schöpfungsgeschichte sehen wir das. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm einen Helfer machen. Die Liebesbeziehung, die aber Gott zu uns hat, mein Mikro hat die ganze Zeit verschoben. Die Liebesbeziehung, die Gott zu uns hat, ist anders. Gott liebt uns und er benötigt nichts von uns zurück. Das ist eine ganz neue Stufe von Liebesbeziehung. Das ist erstmal die grundlegende, das Fundament dieser Liebesbeziehung. Wir lieben ihn natürlich zurück, aber zuallererst erstmal zu wissen, ich bin so, wie ich bin, okay. Und ich darf zu Gott kommen und er liebt mich, ohne dass ich ihm jetzt irgendwas bringen muss. In unserer menschlichen Beziehung funktioniert das häufig nicht. Unterbewusst erwarten wir immer etwas von dem anderen. Und wir benötigen auch meistens was von dem anderen. Häufig fehlt uns das bloß schwer, das so zu kommunizieren. Aber das ist Liebe, das ist göttliche Liebe, jemanden zu lieben, ohne etwas zu benötigen, einfach weil man liebt. Einfach weil man sich entschieden hat zu lieben. Liebe ohne Hintergedanken. Gott hat sich dazu entschieden, uns zu lieben. Und das ist doch das Erstaunliche eigentlich an dieser ganzen Lehre und das große Geheimnis, wenn wir darüber nachdenken, zerspringt das unseren Kopf, dass ein Gott, der alles hat und nichts bedarf, vollkommen glücklich in sich selbst ist, dass er seine Liebe auf mich legt, auf dich legt und unsere Liebe und Liebe von uns zurückhaben will. Und das ist gewaltig. Und wenn wir ihn lieben, wenn wir in diese Beziehung zu ihm hereinkommen, dann werden wir zu unserer wahren Bestimmung kommen. Dann werden wir ans Ziel kommen. Und das weiß Gott. Deswegen will er auch, dass wir ihn zurücklieben und dass wir ihn anbeten, weil wir dort zu Hause sind. Weil wir dort zur Ruhe kommen. Das ist unsere Bestimmung. Und es ist auch so erstaunlich, das können wir auch in der Bibel lesen, Gott freut sich über die Menschen, die zu ihm gehören. Ja, in Zephania steht, dass er singt über sie oder er tanzt sogar über sie. Also auf jeden Fall eine Emotion, das meinte ich von uns damit, Gott ist nicht distanziert, sondern er freut sich über seine Schöpfung, obwohl er alles hat und in sich Genüge hat. Bedingungslos geliebt zu sein, was der Wille Gottes ist, und dennoch Freude und dennoch die Möglichkeit haben, ihm Freude und Liebe zu bringen, das ist es, was unsere Beziehung zu Gott ausmacht. Er zuerst und wir bringen es zurück. Und wenn wir den ersten Teil verstehen, wird uns der zweite große Freude bereiten. Und ich will noch ein Zitat von Wayne Grudem sagen, der das nochmal schön zusammengefasst hat und wo ich finde, da kann ich nichts hinzufügen, weil es ja noch darum ging, wir werden da unsere größte Bedeutung finden. Und er sagt, Gott benötigt uns für nichts. Und doch ist es die erstaunliche Tatsache unserer Existenz, dass er beschließt, sich an uns zu erfreuen und uns zu erlauben, seinem Herzen Freude zu bringen. Dies ist die Basis für persönliche Bedeutsamkeit im Leben aller Glieder des Volkes Gottes. Für Gott bedeutend sein, heißt bedeutend im allerhöchsten Sinne zu sein. Man kann sich keine größere persönliche Bedeutung mehr vorstellen. Das ist das Größte, das ist unsere Bedeutung. Dass Gott sich über uns freut, der alles hat, und dass wir ihm Freude bringen können. Du bist bedeutend für Gott, obwohl er dich eigentlich nicht braucht. Zweiter Punkt, der wichtig ist. Gott kann und will mich gebrauchen. Auch wenn er mich eigentlich nicht braucht, will er mich gebrauchen. Er will mit Menschen zusammenarbeiten. Das können wir immer wieder in der Bibel lesen. Wir kamen vor der Predigt noch die Stelle in Apostelgeschichte 10, wo ein Engel zu Cornelius kommt, dem Heiden, und sagt, ja, schick mal Leute zu Petrus, der ist da und betet. Und den sollst du mal herholen. Und genau so wird es gemacht. Und am Ende kommt es dazu, dass Petrus das Evangelium Cornelius verkündigt und er sich bekehrt. Wenn wir das lesen, wissen wir, Gott hätte es auch anders machen können. Er hätte auch einfach Engel, sag ihm das Und wahrscheinlich hätte sich Cornelius genauso bekehrt, aber er wollte mit Petrus zusammenarbeiten, weil er auch weiß, wir werden dadurch verändert immer mehr an sein Bild. Und das will er, dass wir verändert werden in sein Bild. Das bringt ihm Ehre, das bringt ihm Heiligkeit, Herrlichkeit. Und das Wunderbare ist, da es aber nicht um meine Leistung geht, kann Gott jeden gebrauchen. Es gibt keine Person, die Gott nicht gebrauchen kann. Denn er hat ja alle Ressourcen, er teilt ja aus. Und wenn wir zu ihm kommen in einer demütigen Haltung, in einer abhängigen Haltung, im Glauben, dann kann er uns gebrauchen. Und Gott hat in der Bibel nur Nieten gebraucht. Da gab es keinen perfekten Menschen. Jesus ist der einzige perfekte Mensch. Und Gott konnte mit jedem etwas anfangen, der gesagt hat, Herr, gebrauche mich. Das können wir allein bei David sehen, der dazu Goliath geht, mein Herr wird dich platt machen. Mein Herr wird den Sieg bringen. Und er ist einfach nur hingegangen im Vertrauen auf Gott und Gott hat den Rest getan. Und genauso kann er das auch mit uns machen. Gott kann und will dich gebrauchen. Ein dritter Punkt, du musst Gott nichts beweisen. Dadurch, dass von Gott alles kommt, werde ich von meinem Leistungsdenken befreit. Ja, David hat davon auch letzte Woche geredet, dass wir manchmal so beten und denken, ja, Gott braucht mein Gebet, damit er zufrieden ist, aber wir brauchen eigentlich das Gebet. Wir brauchen das Gebet und mein Wert gegenüber Gott kommt nicht aus meiner Leistung, so wie uns das die Gesellschaft vorgaukelt, sondern mein Wert kommt aus der Leistung, die Gott getan hat. Und dieses Verständnis auch, dass es nicht um meine Leistung geht, bringt mir auch Gelassenheit, auch im Umgang mit meinen Diensten. Wie häufig denken wir sind unersetzlich, aber wir sind ersetzlich. Christus ist nicht ersetzlich, aber er kann unterschiedliche Leute brauchen. Das sollte uns auch ein bisschen runterfahren in unserem Leistungsdenken und auch gelassen werden. Okay, Gott, du hast alles, du hast den Plan und du baust deine Gemeinde und ich kann mich auch zurücknehmen und du hast andere Leute, die du gebrauchen kannst. Zuallererst sind wir zum Sein geschaffen von Gott, nicht zum Leisten, sondern zum Sein, uns an ihm zu erfreuen, ihn zu verherrlichen. Und wenn wir unsere Freude in ihm finden, dann ist das die größte Ehre für Gott. Und alles andere folgt daraus. Und das ist dann der vierte Punkt, nämlich diese Lehre, dass Gott unabhängig ist von mir, motiviert mich zum Handeln. Ja, man könnte denken, es motiviert mich eigentlich nicht zum Handeln, aber das Entscheidende ist, oder so habe ich das in meinem Leben erlebt, es motiviert mich zum Handeln. Denn das Evangelium besteht ja gerade darin, dass Gott gehandelt hat, dass Gott eingegriffen hat. Und Paulus kritisiert die Galater, ihr habt in Gnade begonnen und jetzt wollt ihr hier wieder in Gesetzlichkeit weiterverfahren, wollt irgendwas leisten, wollt irgendwie euch gutstellen vor Gott mit eurer eigenen Leistung, aber es kommt alles von Gott. So, finde deinen Frieden darin, was Gott für dich getan hat. Und wenn wir wissen, dass wir zuallererst sein dürfen, dann werden wir aus einer ganz anderen Perspektive in die Dinge gehen. So habe ich das in meiner stillen Zeit erfahren. Früher war das so häufig so, okay, ich muss das jetzt machen und wenn ich es nicht gemacht habe, hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich Gott, weil ich irgendwie dachte, er hatte einen Mangel oder er braucht das von mir, aber eigentlich will er, dass wir erkennen, wir brauchen das und wir finden da Freude drin. Und das hat mir ein ganz anderes Fundament auch in meiner stillen Zeit gebracht, zu wissen, Gott hat alles getan, Gott tut alles in meinem Leben und deshalb will ich ihm dienen. Und das hat einfach meinen ganzen Blick auch auf Dienst verändert. So häufig sind wir in so einem Zwang, auch wir Christen, und das ist alles, Gehorsam ist wichtig, keine Frage, aber es ist alles nur so wie so ein Joch, aber Gott will, dass wir Freude haben in dem, was wir tun. Das zeigt uns, wenn wir so ein Joch haben, dass wir immer noch so sehr auf uns vertrauen und auf unsere Stärke und dass wir alles richtig machen. Aber wir brauchen den anderen Blick, Gott tut es und daraus handeln wir, aus diesem Sein heraus. Aus dieser Liebesbeziehung zu Gott. Und ein letzter Punkt, wenn Gott alles hat, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Wir leben gerade in einer schweren Zeit. Viele Menschen fürchten um ihre Existenz durch Corona und fragen sich, wie geht es weiter? Aber wir dürfen uns sicher sein, Gott hat alles. Und wenn du Gott kennst, musst du dich nicht fürchten vor der Zukunft. Er hat alle Ressourcen dieser Welt. Alles gehört ihm. Und du brauchst keine Angst zu haben, dass du zu wenig hast. Er wird uns immer genau das geben, was wir brauchen. Nicht das, was wir wollen, sondern das, was wir brauchen. Und das ist doch eine wunderbare Perspektive, zu wissen, dass Gott alles besitzt. Und das lässt uns auch gelassen in die Zukunft gehen, lässt uns gelassen jetzt auch durch diese Zeit gehen. Und das sollten wir doch auch der Welt zeigen, dass wir eine Ruhe haben in unserem Gott. Auch wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, aber wir wissen, wer unser Gott ist und wer hinter uns steht. Und wer die Fäden in dieser Welt zieht. So, das waren ein paar Punkte, die ich euch mitgeben wollte. Und ich will euch noch drei Fragen mitgeben, über die ihr euch jetzt austauschen könnt. Zum einen, erste Frage, was macht die Vorstellung mit dir, dass Gott alles hat und nichts braucht? Denk da mal drüber nach. Was macht diese Vorstellung mit dir, dass Gott alles hat und nichts braucht? Zweitens, hattest du schon dieses Gefühl, Gott etwas beweisen zu müssen, beziehungsweise seiner Fülle etwas hinzufügen zu wollen? Hattest du schon dieses Gefühl, Gott etwas beweisen zu müssen, beziehungsweise seiner Fülle etwas hinzufügen zu wollen? Und der dritte Punkt, was macht der Fakt mit dir, dass Gott sich über dich freut und deine Liebe will, obwohl er dich eigentlich nicht braucht? Was macht der Fakt mit dir, dass Gott sich über dich freut und deine Liebe will, obwohl er dich eigentlich nicht braucht? Diese drei Fragen könnt ihr mitnehmen. Ich will zum Abschluss noch beten und ein paar Worte von Johann Schäffler voranstellen. Quelle des Guten, aller Segen fließt von dir. Kein Mangel kennt deine Fülle. Was kannst du außer dir selbst begehren? Doch selbst genügsam wie du bist, begehrst du mein unwürdiges Herz. Dies allein verlangst du. Jesus, ich danke dir für diese Wahrheit, dass du alles hast, dass du alles geschaffen hast, dass alles durch dich Bestand hat. Und alles für dich hin geschaffen ist. Dass du keinerlei Mangel hast und auch nicht überfordert bist mit den Situationen. Auch wenn wir versagen, Herr, nicht depressiv in der Ecke stehst. Und ich danke dir, Herr, dass trotz alledem du nach uns dich ausstreckst. Du hast es uns in deinem Sohn Jesus gezeigt, dass er an unserer Stadt am Kreuz gestorben ist für unsere Sünde. Darin, so sehr hat dir Gott die Welt geliebt. Darin können wir sehen, Herr, deine Liebe zu uns. Du hast uns zuerst geliebt. Und wir bitten dich, dass wir das neu erkennen, dass du keinen Mangel hast und dass du trotzdem dich nach uns ausstreckst und dich nach einer Beziehung zu uns sehnst, nach unseren unwürdigen Herzen und uns verändern willst und uns das Schönste im Universum erblicken lassen willst, nämlich dich selbst, Herr. Du bist unser großer Lohn. Offenbare uns das, Herr. In Jesu Namen. Amen. Und Schmach begann, da fängt an.